weil wir noch nicht vollzählig sind, wir fangen an, Gott zu loben und zu preisen. So jetzt zum Sieben ist es jetzt. Wir stehen auf und loben Gott. Ich will dich loben. Ich möchte dir danken. Du bist mein Gott, der in allem mich hält. Deine Liebe kennt keine Grenzen, keine Schranken, überhaupt nichts. Du bist unbegrenzt. Vater, ich danke dir heute Abend für deine Gegenwart und ich danke dir, dass du da bist. Und dein Wort sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und ich preise deine Gegenwart, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns segnen wirst heute Abend und dass du jedem Einzelnen auf deine Art und Weise begegnen willst und wirst. Und du weißt, was jeder Einzelne von uns heute Abend benötigt. Danke, Herr. Ich will dich loben. Amen. Lass uns.
Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Preis Gott. Heute ist mein Thema verborgene Probleme im Leben von Gläubigen. Und ich hoffe, dass du ein gläubiger Mensch bist und dass du verborgene Probleme hast und dass du Schwierigkeiten hast mit dir selber, nicht mit anderen. Heute wollen wir uns nicht mit den anderen beschäftigen, sondern mit uns selbst. Verborgene Probleme in meinem Leben, so versteckte, verheimliche, verdeckte, unsichtbare Probleme, die mir zu schaffen machen, wenn ich allein bin. Nicht in der Gemeinde, wenn ich allein bin. Aber zuerst einmal, ich möchte euch einladen, zuerst zu den Heilungs- und Segnungsgottesdiensten mit Billy Smith. Vom Montag, den 5. bis Sonntag, den 11. Oktober, jeweils 19 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen zu diesen Heilungsgottesdiensten, Freunde und Bekannte einzuladen. Und alle, wo du kennst, die brauchen Heilung. Heilung an Seele, Heilung am Geist und Heilung am Leib. Billy Smith ist uns nicht unbekannt. Er war schon, kommt zu uns hier in der Gemeinde schon seit 10 Jahren. Er ist schon ein Teil unserer Gottesdienste. Einmal im Jahr schaut er immer vorbei, wenn er hier ist, wenn er nicht in Texas gerade ist. Und er wird uns hier dienen. Er wird Freitagabend, Samstag früh um 9 Uhr und dann den ganzen Tag über bis abends eine Heilungsschule abhalten. Freitagabend ist für alle, da wird es über Heilung predigen. So der Einstieg dann den ganzen Tag am Samstag, den 10. Oktober, das ist eine Heilungsschule für diejenigen, die in der Heilung einsteigen möchten, mit der Heilung dienen möchten, anderen Menschen die Heilung weitergeben möchten und wie und was und natürlich auch für sich selbst. Das ist natürlich für alle aus Deutschland, er hat alle eingeladen und ich denke, dass auch so seine Freunde und Bekannte mitkommen werden und um das Material, CDs oder Kassetten und gedruckte, das kostet dann einfach wer die Schule besuchen will, 50 Euro. Für die Gottesdienste abends, die sind frei, da kann jeder kommen und dann eine Spende oder Abendopfer wird erbeten. Also ihr seid herzlich eingeladen zu diesen Heilungstagen. Aber wir haben dann auch noch am Sonntag, den 4. Oktober, Glaubensseminar mit Kate Jenkins, auch aus England, Nottingham. Und kommt aus England und wird uns hier dienen mit der Botschaft, höre die Stimme Gottes. Höre, wie Gott redet, wie Gott einen anspricht. Und darüber wollen wir von ihm lernen. Er war schon das letzte Mal hier und hat uns da in Vollmacht auch gedient. Dann gibt es normale andere Gottesdienste, Freitag, Samstag und Sonntag. Das stehen auch auf diesem Zettel. Nimm sie mit. Ich lade dich ein für morgen früh. Morgen früh habe ich eine ganz starke Botschaft. Die musst du hören. Das wird dir helfen, dein Leben neu einzuordnen. Baue Schutzmauern um dein Leben. Schütz dich. Wir gehen einer kritischen, schwierigen Zeit entgegen. Die Zeit wird von Tag zu Tag komplizierter. Die Angriffe werden massiver und du brauchst Schutz. Du brauchst einen dicken Panzer, du brauchst eine feurige Mauer um dich herum, sodass diese feurigen Pfeile nichts anrichten können, die Pestilenz, die nichts anrichten kann, die ganze Grippenimpfung nichts anrichten kann. Du brauchst einen dicken Panzer, so wie eine Schildkröte, dass der ganze Druck, die ganze Spannung dir nichts ausmacht. Du brauchst also, wie lege ich mir einen dicken Panzer an? Gott hat mir ein paar Worte, ein paar Gedanken gegeben, die werde ich mit euch teilen. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr nachmittags wird hier das Thema sein, rechne mit dem Experten Gottes. Der Experte Gottes ist der Heilige Geist, der dich und mich und uns in alle Wahrheit leiten möchte. Heute Abend also versteckte Probleme im Leben eines Gläubigen. Gestern habe ich von dem verlorenen Ich gesprochen. Wie wird man eine richtige Persönlichkeit? Der Heilige Geist macht aus dir eine Persönlichkeit, damit du auch dich richtig entfalten kannst. Deshalb der Tenor war, werde voll Heiligen Geistes. Das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Werde voll von der Liebe Gottes, werde voll von den Worten Gottes. So, wenn du voll vom Wort Gottes bist und ständig das Wort Gottes in deinem Herzen hast, kannst du gar nicht verlieren, kannst immer siegreich sein. Und heute will ich über verborgene Probleme sprechen. Versteckte, unbewusste, unbekannte Ursachen, die immer wieder so hochkommen, so Sticheleien vom Feind, der dich immer wieder angreift und sagt, guck mal, das ist deine Wundestelle und die Wundenstellen, die nicht verheilten Stellen tun dir weh. Und genau da bin ich schon beim Thema, alles was nicht verheilt ist, was nicht richtig zusammengewachsen ist, das tut dir immer weh bei Wetterumschwung, Klimaveränderung oder Luftdruck. Wunden, die nicht richtig verheilt sind, die brechen immer wieder auf. Deshalb, du brauchst also innere Heilung. Das sind diese verborgenen Probleme und Ursachen. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist also Grundtenor. Herr, hilf uns, ohne dich kann ich gar nichts tun. Der Heilige Geist bringt das Verborgene ans Licht und ich bete um den Heiligen Geist heute Abend, dass der Heilige Geist Dinge an die Oberfläche bringt, die wir immer unterdrücken, nicht wahrhaben wollen. Und da gibt es so vieles, was ich nicht wahrhaben will. Und der Herr sagt, ja, Matthäus, das ist so. Aber der Herr Matthäus will nicht wissen. Der denkt, er ist erlöst. Und wenn ich einmal erlöst bin, bin ich immer erlöst. Aber dass ich ringen muss um Heilsgewissheit, ringen muss um meinen Glauben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt nicht nur, dass ich einmal durch bin, ich muss jeden Tag neu durchbrechen. Jeden Tag wächst es wieder der Dschungel zu. Ich bin einmal durch. Und habe mich einmal durchgekämpft und ich denke, jetzt habe ich den Weg. Und wenn ich zurückkomme hinter mir, ist schon wieder alles zugewachsen im Busch. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und wir müssen eigentlich jeden Tag von vorne anfangen. Jeden Tag. Wer das nicht kapiert, der hat eigentlich die großen Wahrheiten des Lebens nicht gelernt. Letzte Woche hatten wir von den Flüchen, von den verborgenen Sünden, verborgenen Gedanken. Gott kennt unsere Gedanken. Er weiß, was du denkst. Noch ehe das Wort auf deiner Zunge liegt, hat er schon gewusst, heißt es in der Bibel. Und ich denke nur an Nathanael. Und das ist also ein verborgenes Problem, Vorurteile. Vorurteile, wir haben so viele Vorurteile. Und Nathanael hat ein Vorurteil gehabt gegen Nazareth. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Also, was kann Gutes von einer Freikirche kommen? Was kann Gutes von einer Pfingstgemeinde kommen? Was kann Gutes von einem Deutschen kommen? Es muss alles von Amerika kommen oder was weiß ich woanders, aus den Himalaya-Bergen oder irgendjemand muss da komisch sein, damit er ankommt. Ein Prophet im eigenen Haus gilt nichts. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und Vorurteile blockieren uns. Deshalb, wenn wir zu Gott kommen wollen, wir müssen alle Vorurteile ablegen. Wir müssen nicht auf Menschen schauen. Wer steht da vorne und predigt? Erwarte nichts von dem Menschen, der vorne steht und predigt. Erwarte alles von Gott. Erwarte von Gott, dass Gott zu dir redet. Erwarte also nicht, egal Mann oder Frau, Kind. Ich sage euch, das wird vielleicht die Zeit kommen, dass Kinder predigen. Dass Kinder aufstehen, weil die Erwachsenen versagen. Und wir haben schon Dinge erlebt, wo Kinder das Wort Gottes verkündigen und aufstehen und in Vollmacht wirken. Und dergleichen, wir werden verblüfft sein, wie der Herr manchmal Menschen benutzt. Und Menschen, die oft äußerlich gar nichts sind, sind aber innerlich ganz stark. Aber Vorurteile, ach was kann dieser Opa erzählen? Oder was kann die Oma erzählen? Die wissen doch nichts. Warte mal. Und der Teufel möchte nicht, dass aus Nazareth Jesus kommt. Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Da kam der Sohn Gottes, da kam der Heiland der Welt. Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Bethlehem, ja. Jerusalem, um Himmels Willen, das ist doch die Stadt, aus der das Heil kommt. Und aus Jerusalem ist kein Prophet gekommen. Die kamen alle von irgendwo, aus den Bergen, vom Hirtenfeld oder von den letzten Winkeln der Erde, da kamen die Propheten, aber nicht aus Jerusalem. Die Schlange kommt zu uns und das ist auch das nächste Problem, dass wir zu viel auf die Schlange hören, dieser Lügnergeist. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Ist das wahr? Und das ist schon ein Problem, ein verborgenes Problem, unser Zweifel, unser Grips, unser Verstand. Sollte Gott gesagt haben. Ist das in der Bibel? Ist das Wort Gottes? Ist das für uns heute? Kann ich die Bibel heute wörtlich nehmen? Ist das inspirierte Wort Gottes? Das haben ja Menschen geschrieben. Sollte Gott gesagt haben. Und schon hinterfragen wir alles Mögliche. Das sind diese verborgenen Fragen, die wir so an Gott stellen. Ist das alles wahr? Stimmt das, was in der Bibel drin steht? Und so kommt der Teufel. Deshalb erlebst du nicht die Herrlichkeit Gottes. Du solltest einfach die Bibel kindlich lesen und sagen, das ist für mich Halleluja. Danke, Jesus. Jedes Wort, jede Verheißung, die du findest und die du entdeckst, das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Persönlich nehmen. Und der Teufel kommt zu dir und sagt, das kannst du nicht persönlich nehmen. Das war für Petrus, das war für Paulus, das war für Moses, das war für Abraham. Nein, Wort Gottes ist für dich. Amen. Wort Gottes, jedes Wort Gottes, das Gott gesprochen hat, ist für dich. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist. Dann fragt der Teufel immer wieder, ist das echt? Weißt du, ist das echt, was er sagt? Stimmt das überhaupt? Ist das wahr? Sollte Gott das gesagt haben und so gemeint haben? Steckt da der Heilige Geist drin? Weißt du, manchmal haben wir Probleme mit den Übersetzungen. Also ich habe zu Hause bestimmt 50 verschiedene Übersetzungen, Bibelübersetzungen. Welche Übersetzung ist die richtige? Wir haben mal einen alten Bruder bei uns in der Gemeinde gehabt, der hat gesagt, Martin-Luther-Übersetzung, das ist die beste. Die Engländer sagen oder die Amerikaner sagen, King-James-Übersetzung, das ist die beste. Ich weiß nicht, jedes Volk hat so die beste Bibelübersetzung. Wort Gottes bleibt Wort Gottes, ist immer nur Menschenwerk. Das Wort Gottes wird nicht lateinisch, nicht hebräisch, nicht griechisch, nicht deutsch, nicht rumänisch, nicht englisch, nicht russisch gelesen. Das Wort Gottes wird im Heiligen Geist gelesen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und deshalb haben sie richtig übersetzt. Für mich ist es egal, ob sie richtig übersetzt haben oder nicht richtig übersetzt haben. Der Heilige Geist drückt das richtig. Der Heilige Geist bringt es in unserem Verständnis, in unserem Bewusstsein. Also die ganzen Probleme, der Teufel versucht, das Wort Gottes madig zu machen, ist nicht richtig übersetzt. Die Pfingstler brauchen ihre extra Übersetzung, die Baptisten brauchen ihre extra Übersetzung, die Jehovas Zeugen brauchen ihre extra Übersetzung, die Katholiken brauchen ihre extra Übersetzung. Nein, Wort Gottes bleibt Wort Gottes. Du kannst nur nachprüfen, ob das echt übersetzt worden ist oder nicht, wenn der Heilige Geist in dir ist. Und ihr werdet inne werden, sagt uns die Bibel, ob es von mir ist oder von woanders. Weißt du, wenn du die Bibel liest und dann liest du und plötzlich der Heilige Geist zu dir spricht, du weißt, es ist echt. Rede, Herr. Du musst nur sagen, Herr, rede, Herr. Und weißt du, eigentlich spricht Gott immer zwischen den Zeilen. Nicht das, was du hörst, sondern das, was er wirklich gesagt hat. Das Wort Gottes wird lebendig. Und meine Worte sind Geist und Leben, spricht der Herr. Die Offenbarung, die kannst du nicht nachprüfen, selbst wenn du möchtest. Die musst du glauben. Ja, Herr, sagen und einfach annehmen, es ist echt, es ist wahr und ich kann es akzeptieren. Und wenn du nicht akzeptieren kannst, die beste Bibelübersetzung taugt nichts. Die beste Bibelübersetzung taugt nichts. Also wir sind aufgefordert, das Gute zu prüfen und zu sagen, Herr, rede, dein Kind hört. Lass uns zusammen sagen, Herr, rede, dein Kind hört. Und ich möchte, dass der Heilige Geist deine Ohren öffnet, dass du hörst, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Nicht, was ich zu sagen habe, nicht, was die anderen zu sagen haben, was der Heilige Geist zu sagen hat. Das ist so wichtig, dass du das hörst. Das sind so diese verborgenen Probleme. Wir hören immer, was die Menschen sagen. Und ich habe das gehört und der Evangelist, Pastor sowieso, sagt so und so. Was sagt der Geist? In den Sendschreiben heißt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht, was der Pastor, nicht, was der Prediger sagt und nicht, was der Bruder, die Schwester sagt, sondern was sagt der Geist der Gemeinde? So, wir sind aufgefordert, geistlich zu prüfen. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden und auch geistlich verstanden werden. Gottes Wort ist im Geist gegeben worden, kann auch im Geist verstanden werden. Also diese Fragen sollte Gott gesagt haben. Heute spreche ich über verborgene Zweifel, die so hinterschwellig sind. Das ist es für mich so merkwürdig, also so komisch, so unfassbar. Der Herr Jesus steht in der Gemeinde seiner ersten Jünger und sagt, ich bin's. Und da heißt es, und etliche zweifelten. Ist das möglich? Die sehen den Heiland, die hören den Heiland, der Heiland berührt sie und etliche zweifelten. Jesus in ihrer Mitte und die kapieren es nicht, dass er da ist. Du siehst, auch bei uns gibt es manchmal etliche Zweifel. Die erleben Zeichen und Wunder, ja, das ist alles Suggestion. Alles eingeredet, alles eingebildet. Die erleben also, wie der Heilige Geist wirkt und dann immer wieder hinterfragen, ja, das kann nicht echt sein. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist das dahinter und das ist jenes dahinter, weil du zu viel falsche Programme in deinem Leben hast und deshalb kannst du es gar nicht abgleichen mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Dinge zu verstehen. Also, ich spreche heute über Zweifel, Wankelmut, dann Beschäftigung mit Nebensächlichkeit und mit verborgenen Problemmachern. Also verborgene, versteckte Problemmacher, die bei dir immer wieder so dich kitzeln, dich reizen, dich ärgern, dich wütend machen. Ich fange mit den verborgenen Fehlinformationen an. Wir haben alle so Strickmuster, wir haben eine Vorstellung. So muss Gott wirken. Also wenn du geheilt werden möchtest, dann muss der Prediger eine Flasche Öl nehmen, dich mit Öl salben, die Hand auflegen, den Namen des Herrn anrufen, womöglich noch in der anderen Hand die Bibel hochhalten und dann sagen, so kann ich nur geheilt werden. Aber der Heiland macht manchmal ganz anders. Der Herr Jesus spuckt auf den Boden, macht einen Brei, schmiert an die Augen und sagt, geh und wasch dich. Der verwendet kein Öl und verwendet keine Bibel, der verwendet Spucke und dann sagt, geh und wasch dich. Gott geht nicht nach der Methode der Menschen. Wenn du mit Gott kommst und schon dein Programm, wie soll ich gesegnet werden, vorstellst, Gott garantiert, er wird nie nach dieser Schablone handeln. Er wird immer so tun, wie du es nicht willst. Ich habe mal einen Bruder erlebt, wir hatten Gebet für den Heiligen Geist, aber dann habe ich gesagt, ich möchte nicht den Heiligen Geist so bekommen wie die. Und weißt du, wie einige bei uns den Heiligen Geist bekommen haben? Die haben fast Purzelbäume geschlagen, die sind hingefallen. Und die haben in Zungen gebetet und die haben nicht mehr aufgehört. Hört mir. Und einige, die musste man nach Hause fahren, weil die so unter einer Ekstase, das war keine Ekstase, das war der Heilige Geist, die sind so steif geworden, das hatten wir auch hier schon, so steif geworden, dass sie nicht einmal mehr nach Hause laufen konnten, die musste man unter den Arm nehmen, ins Auto setzen und nach Hause tragen. Und dann sagt dieser Bruder, aber so möchte ich nicht den Heiligen Geist empfangen. Es war in einer Zeltmission, der Boden war mit Sägespänen ausgestreut und wir haben gebetet und wir sind fast fertig geworden, geht dann auch noch nach vorne in so einen hellen, schönen Anzug. Und wer macht Purzelbäume so, überschlägt sich und Gott lobt und preist unser Bruder, der so nicht den Heiligen Geist empfangen wollte. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Das sind diese, wir kommen zu Gott und sagen, so und so und so musst du es machen, aber Gott geht seinen Weg, denn meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott hat andere Vorstellungen. So, also vergiss es, wenn du geheilt, gesegnet werden willst, dann muss es so sein. Nein, es wird anders sein. Wenn Gott dir helfen soll, deine Hilfe kommt von einer Seite, wo du nicht denkst. Versuch also Gott nicht Vorschriften zu machen. Also diese Fehlinformation, das ist zuerst mal unsere Vorstellung. Und dann, dass alles Große geschieht im Verborgenen, in der Kammer, hinter verschlossenen Türen. Also wenn du was von Gott haben willst, geh rein, mach die Tür zu und red mit Gott. Und red nicht öffentlich. Weißt du, wenn ich öffentlich bete und sage, lieber Gott, ich brauche heute 100.000 Euro. Irgendeiner hört es und irgendeiner hat es und irgendjemand kann es geben. Dann habe ich schon die Erhöhung der Gebete vorprogrammiert. Aber wenn ich in die Kammer gehe und niemand sagt, Georg Müller, dieser Vater, Waisenvater von Bristol, der hat nie Bettelbriefe verschickt. Weißt du, wenn wir mit Gott in Ordnung sind, wir müssen keine Bettelbriefe verschicken und wir müssen nicht um Spenden sammeln, dann sorgt der Herr, dass alles da war. Und beim Georg Müller, der hat über 1000 Kinder regelmäßig gehabt zu versorgen und er war immer da, der hat keine Spendenaufrufe, keine Missionsberichte verschickt und er hat alles Gott gesagt. Wenn du Gott alles sagst, versorgt Gott mit allem, was du brauchst. Wenn du aber den Leuten erzählst, dann proklamierst du oder bettelst du bei den Leuten, aber der Herr sagt, ich will euch versorgen. Gebt ihr ihnen zu essen. 5 Brot und 2 Fische reichen aus, um Tausende zu speisen. So Zweifel. Wir können uns das nicht leisten. Es geht nicht. Und deshalb im Verborgenen geschieht so viel Unerklärliches, Positives wie Negatives. Und es gibt so viel Schläfer. Weißt du, plötzlich, während du hörst, arbeitet der Teufel Überstunden bei dir. Plötzlich, ach, das ist nicht wahr. Glaub doch dem nicht. Das stimmt nicht. Also das stimmt vielleicht für den anderen, das stimmt vielleicht für ihn und er kann gut lachen, aber es stimmt nicht für mich. Ich sag dir, wenn Gott wirkt, wird der Teufel zuerst einmal versuchen, dich abzulenken, damit du das ja nicht glaubst, was gesagt wird. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Dann ist irgendeine Fliege, sitzt da dir auf der Nasenspitze und juckt und kratzt dich und dann überhörst du, was Gott sagen möchte. So, der Zweifler in uns. In uns steckt ein ganz großer Zweifler. Ich kann es nicht glauben. Selbst wenn der liebe Gott die Fenster des Himmels aufmacht, wie soll das passieren, dieser Hauptmann in Samaria? Und der Prophet sagte, mein Mann, lieber Freund, du wirst sehen, aber nichts davon essen. Selbst wenn Gott die Fenster im Himmel aufmacht. Und es war tatsächlich so. 4 Aussätzige sind ans Lager der Syrer gegangen und die haben da ein bisschen Tamtam gemacht und die Syrer haben gedacht, die Ägypter kommen und laufen weg und lassen alles fix und fertig liegen. Und Und die in Samaria haben gehungert. Und es war tatsächlich so, wie der Prophet gesagt hat. Wir müssen mehr dem prophetischen Wort glauben als unseren Gefühlen. Gott hat zu uns geredet. Und wenn der Prophet Gottes redet, es wird passieren. Aber der Zweifler. So, der Zweifler. Der glaubt nicht und der lehnt es ab. Also für mich gilt das nicht. Für mich gilt das nicht. Ich sag dir, alles, was im Wort Gottes steht, gilt für dich und mich. Gilt für alle Zeiten, für alle Jahrhunderte, für alle Rassen, für alle Kulturen. Was das Wort Gottes sagt, das Wort Gottes ist universell, ist ewig und es gilt. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen und meine Worte werden nicht vergehen. Also das Wort Gottes bleibt. Also, wenn du dich an etwas halten möchtest, halte dich ans Wort Gottes. Unsere Identität und unser Wesen, unsere Art und so weiter muss sich auf den Herrn gründen und auf sein Wort. Der Herr ist sehr weit, aber das Wort ist nahe. Das Wort Gottes ist vor deinen Augen und wir sind so gesegnet heute, wir können die Bibel lesen. Wir haben so viele Übersetzungen. Du musst nur das Wort Gottes lesen und zwar laut lesen. Als ich mich bekehrt habe, der Evangelist hat zu mir gesagt, Herr Matutis, oder hat mir geschrieben, Herr Matutis, weil ich habe gesagt, der Teufel greift mich ständig an. Ich will beten, ich kann mich nicht konzentrieren und der Teufel greift mich ständig an. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich weiß es. Und das war so schlimm. Und dann sagt er, Herr Matutis, wenn Sie die Bibel lesen, stehen Sie, nicht liegen und nicht sitzen, stehen Sie und dann lesen Sie das Wort Gottes laut. Und dann habe ich mich hingestellt und gesagt, lieber Heiland, jetzt bin ich da. Ich habe ja keinen Gott gekannt, ich war Atheist. Und habe gesagt, Herr, ich bin jetzt da, rede zu mir. Und dann lese ich und ich habe angefangen laut zu lesen. Und in dem Moment, wo ich laut lese, mein Mund ist in Aktion, meine Augen sind in Aktion, meine Ohren sind in Aktion. Alle diese Kanäle, die der Satan verstopfen möchte, die sind aktiv. Und mein Körper steht, meine Bibel muss ich halten. Und ich muss stehen auf beiden Beinen, also ich kann nicht lahm sein und ich kann und behindert sein. Also ich stehe da und sage, Herr, rede. Und dann lese ich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann sage ich, Halleluja. Und du siehst, da ist kein Platz mehr für den Teufel. Wir müssen alle Sinne in Bewegung bringen, um Gott zu begegnen. Aber weißt du, was der Teufel kommt? Wenn du hinsetzt, Füße hoch, und Hände und so weiter. Und nach kurzer Zeit fängst du an zu schnarchen. Nach kurzer Zeit wirst du müde. Aber wenn du stehst und genauso beim Beten hinknien, ich finde es so wichtig, wir haben hier eine schöne Ecke und ich finde es ganz toll, du kannst kommen, zu Hause kannst du vielleicht nicht, weil die Leute zugucken oder deine Familie ist nicht dafür. Du kannst hier kommen, dich hinknien und einfach 10 Minuten beten. Das tut dir gut. Das tut dir gut. Und da kannst du dich hinknien. Und wenn ich knien kann, ich habe 2 solche Sitzkissen. Du kannst dich hinknien und dann kannst knien und drauf sitzen. Dann wirst du nicht steif. Ich finde es toll. Also jeder kann beten, der beten möchte. Wir haben also die Möglichkeit. Aber die Möglichkeiten, die Gott uns manchmal gibt und die wir haben auch in der Gemeinde, werden vielfach nicht genützt. Och, ich vertraue so, ich kann auch so beten. Du kannst im Bett nicht richtig beten. Jesus hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Verstehst du? So marschieren die nach Hause. Sie gehen nach Hause. Nimm dein Bett. Das ist, und da war er geheilt. Da hört die Krankheit auf. Wenn du aufstehst und dein Bett nach Hause gehst, wirst du geheilt. Von wegen da einen Liegestuhl in der Gemeinde mitbringen. Wir sind nicht Schlafmützen. Nein, nein, nein. Der Kranke spreche, ich bin stark und gesund. Der Arme spreche, ich bin reich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das sind verborgene Probleme. Die Christen sind faul. Sehr faul. Die tun nicht das, was das Wort Gottes sagt. Steh auf. Also wenn du mit Gott redest, stell mal vor, du würdest zu einem König gehen. Was würdest du machen? Da würdest du auch nicht hinsetzen und Hände verschließen. Du würdest auch die Hände nicht in der Tasche stecken. Du würdest gar nicht mal wissen, wo du deine Hände hinbringen sollst. Das Beste ist, du hebst deine Hände auf und sagst, König, ich bin da. Du siehst also, das ist das Beste. Weil eigentlich, mir geht es so, ich weiß nicht, wo ich die Hände hinstecken soll. Manchmal, da stehst du da, du stehst vor einer Majestät, du stehst vor einer hohen Persönlichkeit und einfach, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Wir sollten Achtung vor Gott bringen. Eines der verborgenen Probleme im Leben der Kinder Gottes ist, sie haben keine Achtung vor Gott. Keine Achtung vom Haus Gottes. Weißt du, die denken, das ist so ein Clubhaus. die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist kein Clubhaus, die Gemeinde Jesu ist kein Verein und sonst was. Die Gemeinde Jesu ist das Haus des Herrn, die Gemeinde ist Leib des Herrn. Und deshalb sind so viele und sind schwach und krank und gebrechlich und, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Die denken, das ist irgendetwas. Nein, die Gemeinde Jesu ist der Körper Jesu, er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und wenn du ins Haus Gottes kommst, das Beste anziehen, oder sauberste, und du sollst zur Ehre Gottes da sein und zur Verherrlichung Gottes, und du sollst Respekt vor Gott haben. Die meisten Leute haben keinen Respekt vor Gott. Und Ehrfurcht, die Furcht Gottes, sagt die Bibel, ist der Weisheit Anfang. Nicht Angst vor Gott, Ehrfurcht. Majestät. Majestät. Mein Herr. Und dann, manchmal wissen wir gar nicht mal, wie soll ich Gott anreden. Mein Vater. Auch wenn Gott dein Vater ist, er ist immer noch die Majestät, der König, der Herr des Universums, Ehrfurcht. Wir würden viel weiterkommen mit unserem Glauben, wenn wir Ehrfurcht vor Gott hätten. Und wenn wir nicht Menschen mitnehmen und uns die Menschen wichtig wären, sondern Gott Nummer eins. Ist so wichtig, Gott Nummer eins. Also verborgene Probleme, ich habe schon ein paar gesagt, Ehrfurcht vor Gott ist eins, Zweifel, Unglaube. So, in Jakobus Kapitel 1, Vers 6, wenn du Bibel hast, kannst du aufschlagen, ich werde ein paar Gedanken daraus lesen. Jakobus Kapitel 1, Vers 6, denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, wird vom Wind bewegt und hin und her getrieben, denn dieser Mensch denkt nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, soll nicht denken. Er ist immer noch ein Wankelmütiger, ein Doppelherziger, von einer geteilten Seele, und er ist unbeständig in all seinen Wegen. Also ein Zweifler denke nicht, dass er was von Gott bekomme. Er ist also ein Wankelmütiger, ein Doppelherziger, ein Mensch von geteilter Seele. Also er will das und das. Und er will gar nichts. Wenn du genau fragst, was willst du? Weißt du, er möchte auf jeder Hochzeit tanzen. Und das ist das Problem von Christen. Die möchten bei jeder Beerdigung die Leiche sein und bei jeder Hochzeit die Braut. Immer so wichtig genommen werden. Aber wir sollten uns entscheiden, was wir wollen, Braut oder Leiche. Na gewiss, du möchtest die Braut sein, was schöner ist. Aber niemand kann zwei Herren dienen. Und so ein Zweifler ist, er dient zwei Herrschaften. So viele Leute sind von Zweifel und Angst befallen und sie haben Angst, dass sie das eine verlieren und dann das andere auch nicht bekommen. Und der Teufel erreicht dann dadurch, dass du an Gott zweifelst letztendlich. Guck mal, du hast ja gebeten und hat dir doch nicht gegeben. Und dann verzweifelst du an Gott. Aber ich sag dir eines, ich habe mich entschieden. Und ich habe nicht viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ich habe einmal mich für meine Frau entschieden, dann was für einen Beruf ich will. Und alles andere sind dann Folgeentscheidungen. Und dass ich dem Herrn dienen will. Und so weiter. Es gibt nicht so viele Entscheidungen, aber es gibt eine Hauptentscheidung. Wo will ich meine Ewigkeit zubringen? Will ich den breiten Weg, will ich den schmalen Weg? Auf wem will ich vertrauen? Ein wankelmütiger Mensch, der kann von Gott nicht gebraucht und von Gott nicht gesegnet werden, weil er weiß gar nicht, was er will. Er kann dem einen nicht richtig gehorchen und kann dem anderen nicht gehorchen. Ich weiß nicht, ob du schon probiert hast, bei drei Firmen oder zwei Firmen oder fünf Firmen beschäftigt zu sein. Da putzen und dort putzen und dort putzen und dort putzen, dort arbeiten und da arbeiten. Du kannst keine Arbeit richtig erledigen. Wir sollten bei einem Chef arbeiten. Bei einem angestellt sein. Doppelherzige Menschen sind geteilte Seelen. Wie wird man wankelmütiger Mensch? Man zerreißt sich. Du kannst dich nicht zerreißen und zerteilen. Du kannst nicht auf den hören und du kannst nicht auf den hören. Du kannst nicht auf die hören alle. Du musst lernen, allein auf Gott zu hören. Oder du hörst allein auf die Menschen. Also du kannst nur auf einen hören und einem gehorchen. Es ist so interessant. Ein Hund. Der Hund entscheidet ganz schnell, wer sein Herr ist, der ihn an die Leine hat. Und dann folgt er. Du sagst, Platz, dann gehorcht er. Von wessen Speise du lebst, von wessen Tisch du lebst, aufpassen, der gehorcht. Wenn er gemerkt hat, das ist mein Herr. Und die Bibel sagt, die Tiere wissen, sie kennen ihren Herrn, aber mein Volk kennt mich nicht. Der Hund weiß es. Da, wo seine Speise kommt, da, wo seine Kraft kommt, da, wo er bleiben kann. Derjenige, der das Kommando gibt über sein Leben und hat sich entschieden. Hast du dich auch schon für den Herrn entschieden, ganz, von ganzem Herzen? Aber sobald du wieder den anderen Herrn siehst, ich habe mal einen Hund gehabt und wir mussten da so einen Hund mal holen, da kam der alte Herr vorbei, also was früher sein Herr war, und der haut uns ab. Und deshalb ist es schlimm, wenn du den alten Herrn mehr liebst als den neuen Herrn. Wenn du den Teufel mehr liebst als den Herrn, du wirst immer zu dem hingezogen sein. Du kennst den alten Herrn, du bist mit ihm aufgewachsen. Und wir sind in dieser Welt aufgewachsen. Wir sind ein Teil dieser Welt. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, ich bleibe bei dem Herrn. Das ist für so ein Tierchen eine Überwindung, bei dem neuen Herrn, obwohl der andere Herr daneben sitzt. Wir gehen dort, ich muss dort ihm folgen. Und wir müssen lernen, dem Herrn aufs Wort zu folgen. Und ich habe dann getestet und dann habe ich den natürlich ein bisschen gezogen und ein bisschen fest angezogen, wo er zu dem anderen rübergelaufen ist. Du bleibst hier. Oh, dann stand er und die Nase war nass und Speichel lief runter. Ich muss ja das Tierchen gesehen haben. Das war ja eine Überwindung, eine Entscheidungssache. Und eigentlich zu welchem Herrn ich hingehöre, das ist eine Herzenssache. Für wen entscheide ich? Wem gebe ich mein Herz? Wem gebe ich mein Vertrauen? Wem gebe ich mein Wort? Aber Wankelmut ist, ich möchte dem gehören, ich möchte von dem die Wurst haben und ich möchte von dem den Segen haben. Und dann kommst du in Spannung und dann hast du die Nase voll. Und dann läuft's. Und du kannst dich nicht entscheiden so richtig, dann schwankst du immer zwischen zwei Stühlen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn du nicht auf Gott radikal hörst, fangst du an, Stimmen zu hören. Dann versuchen wir, den anderen Leuten recht zu machen und fragen, mache ich dir es recht, mache ich so recht, ist es in Ordnung so? Und du kannst nie perfekt und nie vollkommen sein und so weiter. Und dann fangen alle möglichen dummen Gedanken im Kopf, weil du versuchst, denen recht zu machen und jenen recht zu machen und den anderen recht zu machen. Fang an, dich zu entscheiden, ich will dem Herrn recht machen. Und nur dem Herrn. Und nicht den Menschen, auch nicht den Pastor und auch nicht der Gemeinde. Weißt du, manchmal in der Gemeinde gibt es Vorschriften, wir machen so, wir machen so, wir machen so. Und jede Gemeinde, so alle 50 Kilometer, jede Gemeinde macht es anders. Aber du sollst dem Herrn gefallen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ich möchte dem Herrn gefallen, dann guckst du nicht mehr, was die anderen machen. Dann bist du so, wie du deinem Gott und Herrn gefallen willst. Und wir sollten danach trachten, nicht menschengefällig zu werden. Paulus sagt, wenn ich noch menschengefällig werde, werde ich Christi Knecht nicht. Wenn du anfängst, dem schön zu reden und jenem schön zu reden, du kannst Gott nicht dienen. Also entscheide dich. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn der Fisch anfängt zu faulen, er fängt immer am Kopf zu faulen. Und das Erste, was meine Oma geguckt hat, wie sind die Augen des Fisches? Und da hat sie erkannt, ist der Fisch gesund, können wir den Fisch noch essen? Wir hatten ja keinen Kühlschrank. Und kann man denn, ist er noch genießbar? Immer in die Augen geguckt. Wenn das Auge klar ist, ist der ganze Mensch klar. Das steht auch in der Bibel für Menschen. Also du musst immer nur in die Augen gucken. Sind wir ehrlich? Und das ist, was Gott von dir erwartet. Nicht, dass du alles kannst und alles verstehst, dass du ehrlich bist. Das hat Gott mir gesagt und das muss ich tun. Ich muss in dem sein, was er mir gesagt hat. Und was er euch sagt, das tut, steht in der Bibel. Also der wankelmütige Mensch, der will dem gefallen und der will dem anderen. Und er will immer schön in den Augen der Menschen sein. Doppelherzige, also ein Doppelherziger, ein Zweifler, denken nicht, dass er was bekommt. Jemand, der auf zwei Hochzeiten tanzt, der allen zerrissen, der auf zwei zerrissen ist, der auf jeder Hochzeit dabei ist und allen recht machen möchte, die Wahrheit glaubt auf der anderen Seite, aber mit der Lüge, das kann doch auch nicht so schlimm sein. Ja. Dieses Zerrissen, geteilt sein, gespalten sein. Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, tue ich es nicht. Da haben wir das Problem. Das Gute, das ich tun will, schaffe ich es nicht. Und wir müssen wissen, dass Satan zu uns kommt und versucht, uns Gedanken einzuimpfen. Und das ist diese verborgenen Probleme im Leben der Gläubigen. Er versucht uns, fleischliche Gedanken in den Kopf zu pflanzen. Und das ist interessant, was er da erzählt. Es ist spannend. Und so weiter. Und in der Bibel heißt es, in der letzten Zeit werden sich die Leute Lehrer aufrufen und einladen, die ihnen so predigen, wie ihnen die Ohren kitzeln und jücken. Was sie interessiert und reizt und so weiter. Aber das ist fürs Fleisch. aber das bringt nicht weiter, uns einfach, dass wir nur unterhalten werden. Und das ist ein Problem bei Christen. Christen möchten immer unterhalten werden. Unterhaltung, Musik, Theater, Kunst, was es auch immer ist. Weißt du, wir sollten weg von Unterhaltung, wir sollten nicht unterhalten werden. Unterhaltung gehört auch dazu, aber Unterhaltung ist nicht alles. Rede, Herr, dein Knecht spricht. Also das Reden Gottes ist mehr als Unterhaltung. Eine anständige, geistgesalbte Predigt ist mehr als eine Unterhaltung. Du, da wirst du geschüttelt, da wirst du an die Ohren gezogen. Da heißt es, so spricht der Herr. Weißt du, wir haben verloren die Furcht Gottes in unseren Gottesdiensten. Wenn der Heilige Geist spricht, da sollten wir anfangen zu zittern. Hoffentlich nichts für mich. Weißt du, wenn plötzlich der Heilige Geist sagt, und so spricht der Herr bei dir, ist das und das und das und das, und alle hören es, dann bist du lackiert, blamiert. Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Überleg einmal, das war Reden Gottes. Es ist nicht nur meine lieben Kindlein. Nein, wenn der Heilige Geist spricht, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja, und die geben den Geist auf. Die sterben in der Versammlung. Stell dir mal vor, das würde hier bei Matthäus passieren, dass plötzlich Leute den Geist aufgeben und der Leichenwagen vor der Tür stehen muss und dann raus sagen, das kann alles noch geben. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann tanze ich nicht wie David, dann zittere ich. Dann zittere ich. Gottesfurcht. Und dann, weißt du, da gehe ich gar nicht mehr in die Versammlung. Warum? Weil es gefährlich ist. Weil alles rauskommt, da wird alles offenbart. Und wenn der Geist Gottes wirkt, da werden Dinge bekannt. Vielleicht sehr harmlos. Und dann darf ich dir eine Geschichte erzählen. Naja, erzähl mal, Herr Matthäus, diese Geschichte. Da war ein Mann, der hatte 100 Schafe, kommt Besuch, und da holte das Schaf von dem, der nur ein Schaf hatte. Und so weiter. Und dann sagt David, der Mann ist des Todes schuldig. Und weißt du, was dieser Prophet macht? Ist schlimm, wenn Propheten da sind. Ist schlimm, wenn die Propheten da sind. Du bist der Mann. Was hast du mit der Bathsheba da gemacht? Und den Uriah. Du hast ihn ans Messer geliefert. Oh Gott. Oh Gott. Und dann geht er auf die Knie. Da passiert eine Bußversammlung, wenn der Geist Gottes wirkt. Also verborgene Probleme. Wir schieben immer, oh, das ist so weit weg. Wir leben mit Sünde, mit Kompromisse. Das sind diese verborgenen Sünde im Leben der Gläubigen, mit Kompromisse. Wir haben schlechtes Gewissen und deshalb machen wir so viel, bewegen uns so stark und machen Gymnasium. Oh, wie geistlich ist der. Und David war sehr geistlich zu dieser Zeit. Und immer wenn Sünde im Leben eines Menschen ist, wird er überaktiv. Da muss er missionieren, da muss er Zeugnis geben, da muss er muss sein schlechtes Gewissen aufarbeiten. Und dann kommt der Prophet und sagt, David, du bist der Mann. Wirst du still, gehst in die Ecke und dann betest du, ja Gott, was muss ich jetzt machen? Da beginnt die Reinigung des Herzens und die Aufarbeitung der Probleme. Verborgene Sünden, die sind, die uns ständig blockieren, so versteckte, zugedeckt. Wir denken, wenn Gras drüber wächst, wenn nachher das Baby da ist und der Mann gestorben ist, dieser Uriah und so weiter, wenn keiner mehr weiß, dann kann ich die Frau heiraten. Satan versucht also dann, fleischliche Argumente zu bringen. Dann holen wir manchmal Propheten, die uns so nach unserem Mund sprechen. Die bestätigen, jawohl, das ist der Weg, geh diesen Weg. Aber was sagt der Herr? Wir haben ja in der Bibel Könige, israelitische Könige, gut, dass sie gibt. Dann muss ich nicht immer aus der Gemeinde die Beispiele nehmen. Schau, ja, da hat er hunderte von Propheten und die sagen, zieh in den Krieg, der Herr ist mit dir. Aber der König weiß ganz genau, der Herr ist nicht mit mir. Irgendetwas ist faul in meinem Leben. Aber die sagen alle. Und die Mehrheit muss Recht haben. Leute, wir müssen aufhören, nach Mehrheiten zu schauen. Die Mehrheit hat nie Recht. Die Masse hat nie Recht. Und so weiter. Bei Gott gilt es nicht Demokratie, sondern Theokratie. Gibt es da wirklich keinen Propheten Gottes in Israel? Doch, aber weißt du, der Mann sagt mir nie was Gutes. Immer wenn er mich sieht, sagt er, du wirst geschlagen, du kriegst Probleme, der Herr ist nicht mit dir. Aber ich will trotzdem den Mann holen. Und dann kommt der Prophet und dann sagen die Diener, die ihn abholen unterwegs, alle Propheten sagen das Gleiche, bitte widersprech nicht allen. Also es wäre nicht schön. Und dann sagt er, ja, du wirst in den Krieg ziehen und so weiter. Ist das wirklich alles? Und der König weiß ganz genau, weißt du, du weißt die Wahrheit ganz genau. Die Wahrheit ist in dir. Die Wahrheit ist in dir, Geist Gottes ist in dir. Und du willst nicht wahrhaben. Und dann sagt er, ja, aber ich sah die Herde Israels, die Schafe Israels zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Sagt er, das habe ich doch gewusst. Das habe ich doch gewusst, dass er mir nichts Gutes sagt. Und so war es. Dann hat einer abgeschossen und Pfeilen genau dem König ins Herz. Ich sah. Deshalb, weißt du, wir wissen unterdrückte Wahrheiten. Du weißt schon Jahre, Jahrzehnte lang, ich sollte aufs Missionsfeld, ich sollte Gott dienen, ich habe eine Berufung zum Predigen, ich habe irgendeinen Auftrag zu erfüllen, Gott will mich haben, du und dein ganzes Haus, ihr sollt mir dienen. Aber was machen wir? Ich muss Geld verdienen. Ich muss dies und ich muss jenes und du kommst nicht mehr dazu. Aber Gott redet, Gott gibt nicht nach. So, dann kommt der Satan mit diesen allen möglichen Problemen, unterdrückst es und verdrängst es, aber Gott gibt dir keine Ruhe. Wie prüfe ich etwas, ob es von Gott ist oder vom Teufel? Wie weiß ich, was richtig und was falsch ist? Diese verborgenen Dinge, die in meinem Leben sind, woher weiß ich? Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Also ich weiß nicht, indem ich meinen Kopf einschalte oder meinen Bauch benütze. Ich weiß nur, wenn der Geist Gottes meinem Geist Zeugnis gibt. Also du weißt nur den Willen Gottes aufgrund des Zeugnisses vom Heiligen Geist. Wenn du die Wahrheit erfahren willst, dann brauchst du die Erleuchtung von oben. Dann brauchst du das Reden des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist redet immer in einem Moment, wo du nicht erwartest. Ich kenne Leute, dieser Tag hat mir jemand angerufen, sogar von weit her, irgendwo von Kölner Raum. Da sagte er, Herr Matudis, ich muss mich taufen lassen. Habe ich gesagt, woher wissen Sie das? Jedes Mal, ich komme nicht mehr drüber hinweg. Immer wieder, wenn etwas passiert, etwas gesagt wird, immer wieder heißt es, lass dich taufen. Lass dich taufen. Lass dich taufen. Weißt du, wenn der Heilige Geist irgendwas den Finger auf deine wunde Stelle legt, drückt er immer wieder. Kann der Prediger erzählen, was er will? Gib den Zehnten. Gib den Zehnten. Gib den Zehnten. Der hat nichts vom Geld gesagt. Aber das ist das Reden des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist redet, da schallt es Nachrichten ein, da heißt es auch wieder vom Zehnten. Oder was es auch immer ist, du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg vom Reden Gottes. Weißt du, der Heilige Geist erreicht, dann siehst du Fernsehnachrichten und sagst, ich will keinen Pastor. Pastor Matudis, der sagt immer das, was ich tun sollte, aber das will ich nicht. Guck lieber Fernsehen. CDF und ARD und was weiß ich, was du hörst. Und da kommt plötzlich, da kommt so eine Sendung oder kommt... Du kannst von Programm zu Programm gehen, du kannst Gott nicht weglaufen. Aber das sind, weißt du, da merkst du, das ist ein verborgenes Problem. Ich bin auf der Flucht, weil immer wieder das Gleiche angesprochen wird. Lass die Finger weg. Und immer wieder, pass auf, nimm dich in Acht, es kommt und. In der Bibel heißt es, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Auf dem Apostelkonzil, es ging um Beschneidung. Und so weiter. Und die wollten da, denn die Juden wollten den Israeliten, den neu bekehrten Gläubigen Lasten auflegen. Aber das hat der Heilige Geist nicht gewollt, sondern die sollen das und das und das tun, sich dem und dem enthalten. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. So erkennst du, was der Wille Gottes ist. Es muss dir gefallen, den anderen gefallen, Kindern Gottes, den anderen Gläubigen, und es muss dem Heiligen Geist gefallen. Dann hast du den Frieden Gottes. Wenn du den Frieden Gottes hast, gefällt es dir und den Gläubigen und dem Heiligen Geist. Das ist so wichtig, dass du das weißt. Dass es dir gefällt, dann kannst du ruhen und sagen, jawohl, das will. Gott will nicht neue Lasten auflegen, wir haben genug Lasten. Und dann musst du sagen, danke, ihr lieben jüdischen Geschwister, wir legen jetzt den Heiden keine unnötigen Lasten auf. Außer, die sollen sich von Hurerei enthalten, sie sollen von Ersticktem enthalten, sich vom Blut enthalten. Das reicht ihnen. Wenn sie das machen, das, was Noah geboten wurde oder Noah gesagt hat als Gesetz, das, wenn sie das tun, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Ganz arg wichtig, dieser Gedanke. So, verborgene Probleme, Ursachen oder Herde. Weißt du, der Teufel möchte, dass du dein Leib kastrierst und Askese übst und dich quälst und so weiter. Aber der Herr sagt, nein, spar dir diesen ganzen Ärger. Die Bibel sagt, die leibliche Übung ist wenig nütze. Ich kann noch so viel Gymnastik machen, noch so mich trainieren und so weiter. Ich muss doch sterben. Ich kann noch so gesund leben, vegetarisch und was weiß ich wie. Die Vegetarier sterben genauso wie die anderen. Die leibliche Übung ist wenig Nütze. Aber der Teufel möchte, dass du dies tust und das ist richtig und so weiter. Vergiss es. Gott will, dass du ihm gefällst. Und wenn er sagt, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten, dann fastest du. Und wenn er sagt, ess Gemüse, dann isst du Gemüse. Aber er muss es dir sagen und das kannst du nicht von irgendjemand übernehmen. Alles, was du von anderen übernimmst, ist nicht von Gott. Wir haben mal ein Problem gehabt in meiner Frau, die hat Probleme mit Arthrose gehabt. Und dann sagt der Arzt, Sie müssen, Frau Matutis, zuerst wurde gespritzt, das ging noch. Und dann sagt der Arzt, aber jetzt kommt als nächstes, also die Spritzen nützt nichts mehr, Sie müssen jetzt operiert werden. Und wir haben gesagt, bevor jetzt meine Frau operiert wird, wir beten, wir fragen den Herrn. Und wir lesen in unserer fortlaufenden Bibellese, du brauchst nichts Außergewöhnliches, um den Willen Gottes zu erkennen. Lies nur regelmäßig deine Bibel und du wirst da drauf kommen. Also ich habe schon so oft erlebt, die Führung Gottes in einer regelmäßigen Bibellese. Und dann lesen wir, diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Dann haben wir gesagt, gut, wir werden jetzt 7 Tage fasten, mal sehen, was passiert. Und nach 7 Tagen war es besser, sie konnte die Hände bewegen, sie konnte die Hände nicht mehr bewegen. Nach 7 Tagen war es besser. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt 7 Wochen so Gemüse und also vegetarische Ernährung. Wir machen 7 Wochen das und nach 7 Wochen war es total alles weg. Und sie braucht heute mit Arthrose überhaupt nichts. Warum? Weil wir auf Gott gehört haben. Ich sage, wir sollten viel mehr Gott fragen und auf Gott hören. Und er hat für unseren Körper was, für unsere Seele was und für unseren Geist was. Achte auf das Reden Gottes. Und einfach in dieser normalen Bibellese. Gott redet in der normalen Bibellese. Du musst also nicht jetzt, Herr, gib mir ein besonderes, spezielles Wort. Brauchst nicht. Lies regelmäßig das Wort Gottes. Und Jesus hat es erlebt, das erleben alle, wenn du regelmäßig sofort laufend das Wort Gottes liest. Einfach sagst, ich lese von 1. Mose bis Offenbarung alles durch. Leibliche Übung ist wenig nütze, aber doch kann Gott uns manchmal so einen Tipp geben, dass es läuft. Als nächstes, der Teufel versucht gerne, so ein Kuckucksei in dein Leben zu legen. Das sind diese verborgenen Probleme. Kuckucksei, du kennst ja diesen Spaßvogel. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Aber weißt du, wann der Kuckuck ruft, wenn er so ein Ei gelegt hat? Kuckuck. Und dieser Kuckuck hat irgendwie Spaß. Er ist ein fauler Vogel. Der ist faul, selber zu brüten, legt in Nester anderer Vögel ihr Ei. Und der Teufel ist so ein Kuckucksei-Leger. Er legt immer bei den Gläubigen so ein Kuckucksei. Irgend so ein Menschen schickt in dein Leben, irgend so ein Problemmacher, nimmst du dann an Bord und dann wunderst dich, Mensch, bei mir geht's so komisch. Und bei diesem Kuckuck ist dann so, dann brütet, da wird er ausgebrütet, dieser Kuckuck wird schneller ausgebrütet wie der andere natürlich, das Schlechte wächst schneller, das Schlechte gedeiht schneller und dann, wenn die anderen Vögelchen kommen, schmeißt er alle aus dem Nest raus. Und dann wird er allein und dann kriegt er die ganze Futter und dann wird er größer, plötzlich sogar wie die Eltern manchmal. Kuckuck. Und genau das ist, was der Teufel macht. Er legt den Gläubigen ein Kuckucksei. Die merken das gar nicht. Die sind abwesend, die haben da rumgeflirtet und dann kommen sie zurück und da ist wieder ein Ei, aber das hast du nicht gelegt, aber es ist da. Es wird halt einfach ausgebrütet. Und du wunderst dich, was du dann ausbrütest. Ich will eine Geschichte und ich habe euch diese Tage gesagt, Jesus sagt den Juden, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Jona ist so ein Zeichen. Und die Seeleute bekamen Jona an Bord. Naja, wir haben jetzt wieder einen neuen Passagier. Es ist schön, dass der Platz wieder gefüllt ist. Und so war Jona so als blinder, ne, da war kein blinder Passagier, aber er war einer, der an Bord genommen worden. Ach ja, der bezahlt seine Reise, der ist fromm, also der hat ja Bibel in der Hand oder Talmud oder Koran oder was weiß ich, was für ein Buch. Er ist also ein religiöser Mensch, den kann man trauen, den kann man mitnehmen. Und sie nehmen den Jona mit und merken es am Anfang gar nicht, dass der Teufel einen Kuckucksei im Boot gebracht hat. Plötzlich kommt ein Sturm auf und die fragen sich, warum das alles? Wir fragen dann manchmal in unserem Leben, weil der Teufel so ein Kuckucksei in unserem Leben, so ein Problemmacher in unser Leben gebracht hat und fragen, um Himmels Willen, warum haben wir so viele Stürme? Warum haben wir so viele Schwierigkeiten? Warum haben wir so viele Anfechtungen? Warum haben wir so viele Versuchungen? Warum klappt es bei uns vorne und hinten nicht? Ein Kuckucksei. Der Flüchtling, der von Gott wegläuft. Jona. Der Flüchtling. Das war so ein Kuckucksei. So ein Kuckucksei, so ein Flüchtling vor Gott ist schlimmer wie ein Mörder und ein Dieb oder ein Verbrecher. Denn der zieht alle negativen Mächte den Zorn Gottes. Und der ist mit dabei, mitgehangen, mitgefangen. Auch wenn er die Bibel und das Gebetsbuch mit dabei hat in der Tasche, gibt es Problemmacher. Und Leute, wir sollten aufpassen, dass wir nicht Problemmacher in unserem Leben mit aufnehmen. Problemmacher. Und du kriegst Ärger und verbitterst und verstehst Gott und die Welt nicht mehr, wenn du so Problemmacher in deinem Leben hast. Leute, denen du glaubst, Gutes tun zu müssen, zu helfen und so weiter, aus Mitleid. Das zahlt sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Vergiss das. Sind Leute, die dich vielleicht manchmal bedrängen, aber diese Leute, die dich heute bedrängen, bringen dich nachher in Bedrängnis. Sind die Bettler zum Beispiel, die das Geld dir aus der Tasche ziehen. Und der Teufel bringt dich mit solchen Leuten in Kontakt, die dir nachher, vielleicht die ersten 3 Wochen, vielleicht das erste halbe Jahr, machen dir keine Schwierigkeiten, aber nach einem Jahr, Jona, denk an Jona. Oder sogar bei Jesus, der Herr Jesus würde heute noch leben, wenn Judas nicht dabei wäre. Judas Ischariot hat den Heiland ans Messer geliefert. Nur wegen Geld, weil es nicht in seinem Schema passte. Weißt du, sein Herz war böse, obwohl der Herr ihn berufen hat, obwohl der Herr ihn auserwählt hat als einen Apostel. Aber der hat seinen Herrn verraten. Der Teufel versteht unsere Aufmerksamkeit zu lenken, so auf Menschen, die nicht im Willen Gottes sind. Ja, der braucht Hilfe. Und ich habe eines euch gelernt und gelehrt und ich möchte heute noch betonen, wir sollen barmherzig sein. Das ist biblisch, der barmherzige Samariter. Aber wir sollten kein Mitleid haben. Mitleid ist vom Teufel. Mitleid ist vom Teufel, egal was es ist. Du solltest mit den armen Bettler und Penner und Gauner und Ganoven und Gefangene und so weiter kein Mitleid haben. Du solltest Erbarmen haben. Die brauchen Jesus. Die brauchen den Retter. Aber Mitleid, wenn du einen Propheten aufnimmst, kriegst du einen Prophetenlohn. Und wenn du einen Dieb aufnimmst, kriegst du einen Diebeslohn. Du wirst bestohlen. Wundere dich nicht. Der spioniert dich aus und im richtigen Moment. Deshalb, wir sollen kein Mitleid. Der Heiland hat kein Mitleid gehabt. Der hat Erbarmen gehabt mit den Sündern. Und wir werden Barmherzigkeit ernten, wenn wir Barmherzigkeit üben. Barmherzigkeit ist ganz was anderes als Mitleid. Und du hast so viele Probleme, das sind diese verborgenen Probleme im Leben der Christen, die haben so viel Mitleid. Ach, der Arme auf der Gosse dort am Leopoldplatz. Der Arme. Weißt du, die brauchen Jesus. Die brauchen den Erlöser. Die brauchen das Evangelium. Die müssen zuerst wiedergeboren werden. Dann kann man ihnen richtig helfen. Und der barmherzige Samariter, was hat er getan? Der hat die Wunden gereinigt. Der hat ihn in die Herberge gebracht. Der hat ihn gesagt, gut, wenn ich zurückkomme, bezahle ich noch. Aber das war Barmherzigkeit. Das war nicht Mitleid. Der hat Gutes getan. Aber der wusste, wenn ich ihn hier liegen lasse, da kann er nicht gesund werden. Der muss weg vom Leopoldplatz. Der muss weg von der Gosse. Der muss weg aus dem Gefängnis. Der muss weg von der Sucht, von der Drogen. Der muss zuerst mal clean werden. Und dann kann man weiterhelfen. Was nützt es, wenn du, und es geht gar nicht um clean werden, sondern er muss zuerst mal Verbindung mit Gott bekommen. Du kannst erst einem Menschen richtig helfen, wenn er Verbindung mit Gott hat. Wir können keine Seelsorge, Geschwister, wir sollen aufhören mit dem Quatsch, Seelsorge an ungläubige Menschen. Für ungläubige Menschen gibt es keine Seelsorge. Für ungläubige Menschen gibt es Evangelisation. Die brauchen Jesus. Und erst wenn die sich bekehrt haben, dann kann man an der Seele arbeiten. Denn du vernimmst nichts vom Reich Gottes, es sei denn, du bist wiedergeboren. Erst der Wiedergeborene vernimmt was vom Reich Gottes. Erst dann kann sagen, leg deine Lasten auf Jesus, vergib, dann wird es dir vergeben werden, so wie Gott dir vergeben hat. Aber zuerst muss der Sünder Vergebung erlangen. Und dann kann man ihm Seelsorge, in Seelsorge dienen. Du kannst einem Weltmenschen, einem nicht erlösten Gotteskind, das ist kein Gotteskind, also nicht erlösten Menschen, der noch nicht Kind Gottes ist, du kannst ihm nicht dienen. Der muss zuerst mal vom Schweinetrock weg, der muss zuerst zum Vater kommen und dann kannst du ihm dienen. Aber wir machen so viele Fehler und wundern uns, ja guck mal, ich bete schon, es tue ich und ich mache es und. Klappt's nicht, weil du nicht in der Ordnung Gottes dienst. Gott segnet nur, wenn wir in seiner Ordnung laufen. Gott ist ein Gott der Ordnung, Gott ist kein Chaot. Und Gott hat Vorschriften und gesagt, gut, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Kann es erzählen von Befreiung, kann es erzählen von Dämonenaustreibung, das wird nicht klappen. Er muss zuerst an Jesus glauben. Verborgene Probleme im Leben der Gläubigen. Der Teufel versucht einfach unsere Aufmerksamkeit auf Nebensächlichkeiten zu lenken, auf die Armen, auf die Schwachen, auf die Kranken, auf die Unerlösten, auf die Verlorenen, auf die Gefangenen, auf die Unterprivilegierten und so weiter. Nein, das sind Nebensächlichkeiten. Weißt du, wir sollten aufhören mit den Nebensächlichen. Wir sollten zur Hauptsache kommen. Tut Buße, das heißt also kehrt um, lasst euch taufen und so weiter. Und dann beginnt das Gnadenwerk der Erlösung zur Vergebung der Sünden. Und jetzt können wir einsetzen, wenn ihr das begriffen habt. Aber dann kommen die Christen, dann ist mit dem Christentum. Ich will jetzt auch noch, wir sind ja nicht mehr unerlöst, wir sind ja erlöst. Aber ich will jetzt, wie der Teufel kommt. Und dann kommt er zu uns mit Nebensächlichkeit, mit Tradition, mit verschiedenen Bibelauslegungen, mit Missverständnissen, dann mit verschiedensten Aktionen. Und ich sage euch eines, wenn wir mit der Sünde fertig sind, von der Sünde erlöst sind, da sollten wir aufpassen, dass der Teufel uns nicht neu aktiviert. Und zwar die Armen in Afrika, die Armen in Russland, die Armen in China, die Armen in, was weiß ich, Südamerika. Und wir haben in der Bibel eine wunderbare Gemeinde und von der Gemeinde heißt es, du tust je länger, je mehr. Überaktiv. Und weißt du, was bei dieser Gemeinde ein Problem ist? Der Teufel versucht uns so zu beschäftigen, dass wir keine Zeit haben zum Gebet, dass wir keine Zeit haben zum Essen, dass wir keine Zeit haben mehr für die Familie, dass wir keine Zeit haben mehr für Gott. Und passiert das. Und das, sogar bei den Aposteln ist es passiert. Die Apostel waren so aktiv mit der Suppenküche, einfach Petrus ausschenken, Schwester, komm mal her, mehr. Und immer ausgeschenkt und die ganzen Apostel gedient. Die sind nicht mehr zum Beten gekommen. Die sind nicht mehr zur Vorbereitung gekommen. Die sind nicht mehr auf Gott hören gekommen. Und dass sie gesagt haben, so geht's nicht mehr weiter. Dann haben sie Diakone eingesetzt. Der Teufel versucht uns so aktiv zu machen, damit wir von der Hauptsache wegkommen. Und das ist typisch christlich. Typisch christlich, wir wollen dem Heiland dienen, wir wollen das Beste für den Heiland und wir denken, die so jetzt zuhören und beten und Gott loben und so weiter, die sind Faulenzer. Das sind alles faule Stricke. Nein, da kommt doch die Martha. Heiland, sag es doch der Maria, dass sie nicht so sitzen soll und schlafen soll und lauschen soll und meditieren soll und beten soll die ganze Zeit. Sag ihr, sie soll auch mal in die Küche kommen und helfen. Und was sagt der Herr Jesus? Martha, Martha. Martha, Martha. Du hast so viel Arbeit. Martha, Martha. Maria hat das gute Teil erwählt. Weißt du, und wir sollten, vielleicht schimpfen wir, Mensch, die sollten viel mehr jetzt mal auf die Straße gehen, viel mehr missionieren, viel mehr Suppenküchen aufbauen, viel mehr das machen, sie sollen viel mehr den Armen helfen. Martha, Martha. Was würde Jesus dir heute sagen? Wahrscheinlich das Gleiche, genau. Aber wir werden so mit Humanismus, mit Menschenliebe, mit Mitleid, wir werden so eingewickelt, die Armen, Witwen und Waisen. Die sind wichtig, aber zuerst kommt der Herr. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber der Teufel versucht uns zur Nebensache abzubringen. Das sind die Probleme der Frommen. Probleme der Frommen. Pakete machen, Suppe kochen, Singübung, was weiß ich, fleißig Kleider sammeln, sodass für das alles andere gar keine Zeit mehr bleibt, für das Wichtigste. Und dann geht die Familie vor die Hunde. Die meisten christlichen Familien gehen vor die Hunde, weil wir so aktiv sind. Und unsere Prioritäten falsch gesetzt haben. Ich habe in Süddeutschland eine Pastorenfamilie gehabt in der Gemeinde, bei mir, die haben 5 Kinder gehabt. Und der Vater war so aktiv, hat, glaube ich, 20 Gemeinden gegründet sogar und war sehr aktiv für den Herrn Jesus, nur noch für den Herrn Jesus. Und ich wollte die Kinder, weil die in der Nachbarschaft von mir wohnten, die Kinder sind tüchtige Leute gewesen draußen in der Welt und so weiter, wollte die Kinder auch für die Gemeinde gewinnen. Der Vater war Pastor in der Gemeinde und die Kinder, keiner der Kinder war in der Gemeinde und das hat mir so zu schaffen gemacht und habe gebetet. Und dann habe ich diese Familie nacheinander durchbesucht und die Kinder haben mir eines gesagt. Weißt du, wir lieben den Heiland und wir schätzen unsere Eltern haben Gott gedient und das wissen wir. Aber die Gemeinde hat unsere Familie aufgefressen. Es war in der Kriegszeit, dann kamen die Gäste, weißt du, die Mutter hat Kuchen gebacken, in Kriegszeiten, Notzeiten, da hat es nichts gegeben, Kuchen gebacken und dann kamen die Christen und die haben dann alles aufgeschmatzt und die Kinder haben an die Tür geguckt, hoffentlich essen sie nicht auch den ganzen Kuchen weg, denn wir möchten auch noch ein Stück von diesem Kuchen. Und die haben unsere ganze Kindheit, unsere ganze Jugend aufgefressen, die Frommen. Wir wundern uns manchmal, warum die Kinder gläubiger Eltern Jesus nicht nachfolgen, weil wir falsch die Prioritäten gesetzt haben. Weißt du, und die Frommen wussten nicht, wo ihre Grenzen sind. Wenn die Mutter für die Familie Kuchen gebacken hat, dann war es für die Familie und nicht für die Gotteskinder. Die können auch ein Stück, aber die müssen nicht gleich 2, 3 Stück essen. Reich Gottes zuerst, Familie zuerst. Und bei den meisten Leuten sind die Prioritäten falsch. Zuerst kommt der Herr, Geschwister. Dann kommst du. Dann kommt deine Familie, deine Frau, deine Kinder. Und dann kommt eine Weile nichts und dann kommt erst die Gemeinde. Die Prioritäten müssen richtig gesetzt werden in unserem Leben, dann stimmt es. Aber bei vielen ist nur Gemeinde, 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 Gemeinde und kein Platz für Jesus. Martha, Martha. Verborgene Probleme bei den Frommen. Wir müssen umdrehen, die ganze Geschichte. Zuerst der Herr Jesus. Deine Seele ist wichtig. Was nützt es, wenn du anderen predigst und selbst verloren gehst, deine Familie verloren geht, deine Kinder verloren gehen, deine Frau, dein Mann verloren geht? Prioritäten richtig setzen. So. Aber der Teufel versucht, das alles zu verschieben. Ist ein Lügner. Das sind so die Sünden der Frommen, die Nebensächlichkeiten. Mit denen verlieren wir uns da und so weiter. Dann finanzieren wir lieber Steine und machen das und machen das und machen jenes. Wir sollten zuerst mal fürs Reich Gottes da sein. Und beschäftigt uns, dass wir dann anfangen zu gucken und sagen, guck mal, ihr Rock ist nicht lang genug. Der muss noch 5 cm länger. Also die läuft auch nicht richtig. Und die läuft mit Stöckelschuhe. Das ist auch hochmütig und stolz. Ich kenne das alles. Ich bin ja bei den Pfingstern groß geworden. Seit 40 Jahren predige in der Pfingstgemeinde. Und ich weiß, oder die Haare, die muss man dann so tragen. Da muss man, Und dann, die ist nicht geistlich genug und guck mal, die schminkt sich und die macht das und die macht das und die macht das. Und dann fangen wir auf die Leute zu gucken und dann die ganze Zeit reden wir dann, wie die Leute sind. Wir sollten viel mehr reden, wie der Herr ist und nicht wie die Leute. Und wir sollten den anderen überlassen, dass ich habe in Heilbronn eine ganz tolle Gemeinde gehabt, die hat mir gefallen und ich möchte solch eine Gemeinde auch in Berlin haben. Da haben wir unsere rumänischen Geschwister gehabt mit Kopfbedeckung, da haben wir englische Geschwister gehabt mit Hüte, weißt du, und da konnten die Hüte nicht groß genug sein, die kamen da und haben sich Gott gelobt, das war fantastisch. Dann haben wir Koreaner gehabt, wenn die Gott gebetet haben, die ständig Schuhe ausgezogen. Weißt du, und ich habe gesagt, ihr könnt alle Originale bleiben. Wir sind Originale und wir müssen Originale bleiben und wir sollen nicht Kopien von irgendjemand werden. Wir müssen Originale bleiben. Und wenn Gott dir gesagt hat, bedecke dein Haupt, setz dir einen Hut auf, setz dir keinen Hut auf, bedecke dein Haupt nicht, dann lass es. Der Herr muss es dir ins Herz geben. Aber bitte nicht hingehen und dann anfangen, du musst es so machen. Russische Geschwister waren es auch so. Ich kenn's. Oh, Halleluja, ich liebe sie alle. Und dann haben sie gesagt, mit Krawatte und ohne Krawatte. Dann habe ich Rollkragenpulli angezogen, dann habe ich keine Krawatte gebraucht. Aber das war auch wieder nichts. Weißt du, wenn du anfängst, Leuten zu gefallen, du kannst niemand recht machen. Fang an, Gott zu gefallen, aber das sind Nebensächlichkeiten. Und ich kenne Gemeinden, die haben sich so gespalten, nur wegen Äußerlichkeiten. Und nicht geguckt, wie das Herz ist. Dann halten sie sich auf an dem, also an dieser Lehre oder jene Lehre und dann fangen sie an, sich miteinander zu vergleichen, wer ist besser. Und dann danken sie, dass sie nicht so sind wie die und wie der. Satan will dich also nur mit Äußerlichkeiten beschäftigen, damit er dich ja von der Hauptsache wegbringen kann. Das sind die verborgenen Probleme der Gläubigen. Dann gibt es so ein Steckenpferd. Dann findet die Trübsalzeit vor der Entrückung oder dann findet die Trübsalzeit nach der Entrückung. Weißt du, da gibt es die sonderbarsten Lehren, jetzt im Augenblick kursieren, ganz schlimme Lehren. Also vor der Entrückung, nach der Entrückung, vor der Trübsalzeit, nach der Trübsalzeit. Wann findet die Entrückung statt? Mir ist doch Schnuppe und egal. Ich will nur dabei sein, wenn Jesus kommt. Ob es vor der Trübsalzeit, nach der Trübsalzeit, mittendrin in der Trübsalzeit, bei der Halbzeit, spielt doch gar keine Rolle, Leute. Wichtig ist, bereit sein. Lass uns alle Zeit bereit sein und nicht dann irgendwie, aber da gibt es so viel Streit und Diskussion draußen, so im Internet vor allem, auch jetzt mit meiner Vision, Bruder Matthäus, glaubst du, der Antichrist kommt vor der Entrückung, kommt er nach der Entrückung oder müssen wir auch noch teilweise den Antichristen miterleben? Ich weiß es nicht, ich möchte nur stark sein in Gott, wenn er kommt, dass ich gerüstet bin. Dass ich voll Heiligen Geistes bin, dass ich im Feuer Gottes stehe und dass ich Mut und Kühnheit habe und den Geist Gottes habe und sage, nein, nein, nein. Ich nehme dieses Wahrzeichen nicht an. Und es kommt, Leute. Macht euch gar nichts vor. Wir sollten uns nicht auf Nebensächlichkeit anlassen. Das Wichtigste ist, dass du mit Gott in Ordnung bist. Der Teufel motiviert und aktiviert die Frommen für Nebensächlichkeiten. Wir müssen dann alles Mögliche retten. Wir müssen die Mission retten. Wir müssen die Kirche retten. Wir müssen das Gebäude retten. Wir müssen die Bibel, das Wort Gottes retten. Also ich muss die Bibel nicht retten. Wenn die Bibel sich selbst nicht retten kann, dann soll ich es vergessen. Und ich muss das Buch nicht retten. Ich muss nur nach dem Buch leben. Also ich muss es retten und ich muss die Gemeinde retten. Wenn der Herr die Gemeinde nicht rettet, wer soll sie dann retten? Oder andere, ich muss die Ungeborenen, das Klima retten, die Kultur retten, das Erbe oder die Tradition oder die Eisbären oder Eisberge. Nein, das soll es der liebe Gott selber machen. Und die Natur ist stark genug, die setzt sich so oder so durch. Die brauchen deine und meine Rettung nicht. Wir sollen unsere Seele retten. Trachtet mit Furcht und Zittern auf eure Seligkeit, dass du und ich dabei sind, wenn Jesus kommt. Aber du siehst, wie der Teufel uns ablenkt. Er versucht uns, dass wir für Sachen arbeiten, die eigentlich gar nicht unsere Zuständigkeit sind. Und der einzelne Mensch, du und ich, gar nichts können. Wir müssen die Regierung retten, morgen an der richtigen Stelle das Kreuzchen machen. Du kannst die Regierung nicht retten, weil die schon sowieso vielleicht dahin gegeben ist. Ja, und da musst du nicht einmal dafür mehr beten. In der Bibel haben wir so ganz merkwürdige Stelle, weißt du, ich muss Jerusalem retten, ich muss Israel retten, ich muss das Volk Gottes retten, ich muss die Juden retten. Du kannst sie nicht retten, wenn Gott sie nicht rettet, wenn Gott es nicht verhindert, wer bist du? In Jeremia Kapitel 15, das ist eine interessante Passage, Jeremia 15, da sagt Gott, ich bete für Israel nicht, das hat keinen Wert, betet für Jerusalem nicht, das hat keinen Wert. Jeremia 15. Und ich werde sie nicht schonen, ich werde sie nicht retten, ich werde sie in die Gefangenschaft davonjagen. Braucht gar nicht beten. Und dann sagt, da hat der Herr dem Jeremia zur Antwort gegeben, selbst wenn Moses und Samuel vor mir stünden und mich darum beten, würde ich dieses Volk nicht schonen und mich ihm zuwenden. Jaget fort, er soll weg aus meinen Augen. Also selbst wenn Moses und Samuel die größten beten, und später heißt es sogar, wenn Jeremia noch beten würde, würde es nicht funktionieren. Wenn Gott etwas beschlossen hat, wird es kommen, kannst du nicht verhindern. Wenn Gott ein Urteil gesprochen hat, aber ich muss dir retten. Du musst dir nicht retten. Du musst niemand retten. Du musst nur dich selber retten. Aber das sind diese verborgenen Probleme, die der Teufel uns auf Nebensächlichkeiten bringt. Da betest du für eine Sache, die sowieso schon dahingegeben ist. Dass der Urwald gerettet wird, dass die Frösche gerettet werden, dass der Nerz gerettet wird. Oder die Pelztiere, ja, alles schon da. Und dann geht man auf die Straße und dann ereifert man sich. Wenn Gott gesagt hat, ist dahingegeben, ist dahingegeben. Da kannst du beten, so viel du willst, wenn das Countdown läuft. Wenn die Endzeit begonnen hat, nützt es nicht mehr. Dann guck, dass du deine Seele in Sicherheit bringst, dass du dabei bist bei dem Volk, das aussieht, dass du bei der Evakuierung, bei der Entrückung der Gemeinde Jesu dabei bist. Das soll deine erste große Sorge sein. Und wenn du, dann guck das nächste, dass dein Haus dabei ist, deine Kinder, deine Familie, dann bringst du alle unter das Blut Jesu Christi. Selbst wenn Samuel und Moses beten würden, ich würde sie nicht hören. Auch wenn die noch so fromm sind, denn du betest gegen den Willen Gottes, dann kämpfst du. Stell mal vor, Gott sagt, sie sollen alle nach Babylon in Gefangenschaft geben und du betest, Herr, verschone das Volk. Du betest gegen Gott, gegen den Willen Gottes, gegen den Plan Gottes, gegen den Ratschluss Gottes. Du wirst doch Feind Gottes. Verstehst? Du betest, du willst nicht, dass das geschieht, was Gott beschlossen hat. Und dann wunderst du dich nachher, wenn es dir schlecht geht, weil du gegen den Willen Gottes gebetet hast. Mit Gott nicht einverstanden warst. Das ist die Ursache für verborgene Probleme im Leben vieler Christen. Löse von Dingen, die du nicht lösen kannst, hat der Herr mir gesagt. Löse dich von Dingen, die du nicht lösen kannst, nicht lösen musst und nicht zu lösen brauchst. Und du musst nicht versuchen, Gott umzustimmen. Das kann niemand. Gott ist Gott und er ist souverän und er macht, was er will. Sein Wille geschieht, drüben und hier. Du kannst nur bitten, Herr, führe meinen Lot aus Sodom raus. Meine Neffen, rette meine Neffen. Mein Neffe muss raus. Meine Kinder müssen raus. Meine Familie muss raus. Meine Familie dürfen nicht unter dem Antichristen landen oder beim Antichristen landen. Und dann als nächstes, nimm die Dinge nicht so ernst. Gott wird die Seinen durchbringen. Wir haben morgen eine ganz wichtige Botschaft. Gott wird die Seinen durchbringen. Gott wird die Seinen bewahren. Gott wird die Seinen erlösen. Du musst keine Angst haben um deine Familie. Gott hat dich und dein Haus in seiner Hand gezeichnet und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Du bist gerettet. Morgen habe ich eine ganz wichtige Botschaft als Abschluss von diesen Gedanken, was ich hier bringe. Du musst nicht Angst haben vor den Dämonen. Du musst nicht Angst haben vom Antichristen. Denn der Antichrist, der ganze Spuk ist nach kurzer Zeit vorbei. Ich sag dir, der Spuk mit dem Antichristen ist ganz vorbei. Dann kommt, wenn du Kapitel 13 Offenbarung liest, der ganze, was Antichrist, der falsche Prophet und das Tier und so weiter. Kapitel 14, das Lamm auf dem Berg Zion. Halleluja. Und dann geht Schlag auf Schlag. Babylon fällt und dann kommt das neue Jerusalem vom Himmel. Also der Antichrist ist nicht das Letzte. Das ist nur irgendwo in den Fernen liefen. Kommt. Und da wird natürlich eine Zeit sein, wo man weder kaufen noch verkaufen kann, aber Gott wird die Seinen durchbringen. Weißt du, da werden wir Gottesdienste feiern und da werden wir das Brot hier vorne brechen und da kriegt jeder so viel zu essen, dass er keinen Mangel hat. Die Gemeinde wird noch etwas sein, was hier einmal in der Urgemeinde war, eine Suppenküche. Die Gemeinde war in der Urzeit am Anfang, die hatten alles gemeinsam. Die wussten, die Katastrophe kommt. Der Herr hat einmal die Gemeinde durchgebracht in der Katastrophe, als Jerusalem unterging. Titus kam 70 nach Christus und die schöne Gemeinde zerstört wurde. Und oder bevor sie zerstört wurde, hat Gott dafür gesorgt, dass die ganzen Christen alles verkaufen. Und die haben einen guten Preis bekommen für ihr Häuschen und für ihre Wohnung. Die haben ein gutes Geschäft gemacht und sie haben das Geld in die Gemeinde gebracht und sie haben Reich Gottes gebaut damit, weil sie auf Gott gehört haben. Weißt du, die haben alles verkauft. Und du solltest auch eigentlich alles verkaufen, bevor der Antichrist kommt. Du brauchst die Geistesleitung. Wenn du das richtig machst, ich habe Geschwister aus New Orleans, die haben ein schönes Häuschen gekauft an der Küste, am Strand und plötzlich sagt der Heilige Geist zu dem Mann, verkauf das Haus. Und kommt nach Hause und sagt zu seiner Frau, du, der Herr hat zu mir heute gesprochen, ich soll mein Haus verkaufen. Aber wir haben erst vor kurzem gekauft. Ja, aber der Herr hat mir gesagt, ich soll das Haus verkaufen. Dann haben sie ausgeschrieben, die Leute haben sie gerissen, das Haus verkauft und dann kam Katrina, dieser Sturm und da wurde alles den Boden flach gewälzt. Die Geschwister haben ihr Geld gerettet, weil sie auf Gott gehört haben. Dann haben sie gesagt, was weiß ich, die haben geflucht, die Leute, die das gekauft haben, aber sie haben gutes Geld bekommen für das Haus und so weiter, aber sie haben auf Gott gehört. Geschwister, in der Endzeit wirst du Geld retten oder Geld verlieren, wenn du auf Gott hörst oder nicht hörst. Ist so wichtig. Und in der Zeit in der ersten Christenheit, plötzlich haben sie auf Gott gehört, die Häuser und die Grundstücke verkauft, gutes Geld gemacht. Vor der Krise, vor der Katastrophe. Und was ist passiert? Die sind nach Pela alle ausgewandert. Dort war es ruhiger, gelassener, auf der anderen Seite von Jordan. Und sind dorthin gewandert, dort sich niedergelassen. Und die ganze Gemeinde hat fantastisch überlebt. Das ist Geschichte. Nach Pela. Und dort haben sie sich erbaut und dort kam kein Krieg, dort ist alles friedlich gewesen. Dort war nicht mehr das römische Reich, das römische Imperium in dieser Art und Weise. Dort konnten sie sich erbauen und erpflanzen. Weiter haben sie sich nachher noch ausgestreut, überall in das Reich Gottes wuchs. Und die in Jerusalem, die sind alle in die Sklaverei gekommen. Und Jerusalem wurde dem Erdboden plattgewalzt. Nichts mehr. So wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören. Aber der Teufel, ja, unser Haus, unsere Stadt, unser Jerusalem. Hör auf Gott und nicht auf dein Gefühl. Der Teufel möchte, dass du immer auf dein Gefühl hörst. Achte nicht so sehr auf dein Gefühl, was du fühlst. Achte, was der Geist der Gemeinde sagt. Achte, was der Geist deinem Herzen sagt. Diese verborgenen Probleme kommen, weil wir nicht auf Gott hören. Wir gehen immer nach dem, was vor Augen ist. Lot kam nach Sodom, indem er geguckt hat, was vor Augen ist. Dort haben wir für die Kinder Schule, dort haben wir Arbeit, dort ist ein Marktplatz und dergleichen. Wir sollten einfach unser Geist, unser Leben in die Hände Jesu legen und sagen, Vater, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wenn du erfolgreich sein willst, ich will dir noch ganz schnell helfen, wenn du erfolgreich sein willst, musst du den Dämonen, diesen Geistern, die in dir reden, weißt du, du musst die übertönen. Du musst lauter sein, als der Teufel ist. Wenn der Teufel mit Stimmen und Gedanken und was weiß ich kommt, dann musst du sagen, und Halleluja, und so spricht der Herr, ich bin sein Kind, ich bin erlöst, ich bin in seinem Namen getauft, ich bin gerettet, mein Name steht im Buch des Lebens und ihr habt nichts zu melden. Wenn du so auftrittst und anfängst laut zu reden in deinem Zimmer, in deiner Wohnung und sagst, Teufel, Dämonen und eine Geister oder was ihr auch immer seid, ihr habt nichts zu melden. Jesus ist Sieger. Amen. Kannst du sagen, Jesus ist Sieger? Amen. Jesus ist Sieger. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das ist eine ewige Sache. Und deshalb, lass dich nicht vom Teufel ängstigen und Angst machen. Also guck mal, das wird alles böse in dieser Welt. In dieser Welt wird es noch böser, als es ist. Aber dass Jesus siegt, ist ewig ausgemacht. Und dann fuchtelst du und dann sagst du den Dämonen, dann verscheuchst du die Dämonen, dann nimmst du irgendein Tuch und dann wedelst du raus, die Dämonen zum Fenster. Dort gehören sie hin. Und wir sollten triumphieren. Siehst du, jetzt hat er sich gemeldet. Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du auf Schlangen und Skorpione treten. Da musst du kühn und mutig sein. Aber der Teufel kommt immer ganz leise, auf leise Sohlen, wenn du sagst, ich. Weißt du, immer wenn er kommt zu dir und er kommt immer mit ich. Der Teufel kommt immer mit den Gedanken, ich. Ich würde gerne das und jenes tun. Ich würde da und dort wohnen. Und selbst wenn es Sünde ist, ich. Und er versucht, deine Gedanken mit Begehren zu füllen, mit Verlangen und so weiter. Und dann richtet er deine Aufmerksamkeit. Er will, dass du anfängst, ein bisschen zu nachzugeben, Kompromisse zu machen. Und immer mit dem Gedanken, ich. Es beginnt immer mit ich. Und wenn du ich sagst, dann akzeptierst du schon ich. Und zerteilst dich, zersplitterst dich. Und dann sagst du, ach, meine Sünde ist so groß, als dass sie vergeben werden könnte. Ich kann keinen Frieden haben. Ich bin ein Versager. Ich bin ein Schwächling. Ich bin gar nichts, Herr. Und so weiter. Und dann beginnst du, wenn du ich sagst. Und deshalb ist die Sünde der Gläubigen immer, dass du an falscher Stelle dein Ich setzt. An falscher Stelle dein Ich setzt. Ich kann nicht reden. Gott hat den Moses gerufen und gesagt, Moses, du sollst zum Pharao gehen und du sollst sagen, lass mein Volk ziehen. Und jetzt, anstatt Gott zu gehorchen, was sagt unser Bruder Moses? Oh Herr, ich kann nicht sprechen. Ich stottere. Der Mann hat nicht gestottert. Der war Redner vom Beruf. Der war gelehrt in aller Weisheit Ägyptens und Rhetorik gehörte eines zu der wichtigsten Ausbildungen in Ägypten, dass man reden kann, dass man Befehle erteilen kann, dass man kommandieren kann, eine Armee anführt. Er war der Prinz von Ägypten. Ich kann nicht reden. Und das sind unsere faulen Ausreden. Wenn Gott zu uns redet, dann sagt nicht, ich kann nicht. Dann sagt, jawohl. Ja, Herr, wenn du es mir zutraust, wenn du es mir den Auftrag gibst und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, gibt er auch die Befähigung und die Fähigkeiten. Aber die Kinder Gottes sind nie das und werden nie das, weil sie immer Gott widersprechen. Und Moses hat hier Gott widersprochen. Herr, ich kann nicht reden. Und Gott sagt, das ist kein Problem, dann kommt dann Aaron. Und der Aaron hat ihm Probleme gemacht nachher. Das sind wie Problemmacher in deinem Leben kommen. Der Aaron hat das goldene Kalb gegossen. Der Aaron hat alles Mögliche gemacht. Seine Kinder noch viel schlimmer, haben sogar fremdes Feuer geopfert. Also du solltest Gott nicht widersprechen, denn Gott weiß, was das Beste für dein Leben ist. Du kannst, du brauchst keinen Aaron. Gott sagt, ich will mit dir sein. Und geh zum Pharao und sag ihm, er soll's. Aber der Teufel versucht immer wieder, so fromm dich zu gebrauchen, Herr, ich kann's nicht. Weißt du, das ist falsche Demut. Christen haben ein verborgenes Problem. Entweder sind sie zu stolz und zu hochmütig, ich kann alles, oder Herr, ich kann nichts. Herr, ich schaff's nicht. Herr, ich bin nicht fähig. Herr, das widerfahre dir nicht. Petrus. Immer wieder dieses Erniedrigtsein. Verborgene Probleme bei Christen, dass sie zu viel auf den Teufel hören, auf ihr Gefühl hören, auf ihre negativen Gedanken, auf ihre Bildung, auf ihre Tradition, auf ihre Herkunft. Und sie sollten anfangen, nicht sie zu reden, sondern die Worte zu sprechen, die Gott gesprochen hat. Ich habe eines in meinem Leben gelernt beim Beten. Ich bete nicht, wie Johannes Matutis betet, sondern ich nehme die Bibel und ich bete, wie die Bibel spricht. Weißt du, der Teufel glaubt nicht, was du erzählst. Da kommst du zum Teufel und sagst das und das und das und das. Der sagt, wer bist du? Wer hat das gesagt? Aber du sagst, es steht geschrieben. Herr, ich danke dir, dass es hier geschrieben steht. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es steht geschrieben. Der Teufel muss das akzeptieren, was geschrieben steht. Ich muss das akzeptieren, was geschrieben steht. Gott muss das akzeptieren, was geschrieben steht. Und deshalb, wenn wir beten, wir sollen immer wieder mit den Worten Gottes beten. Nimm deine Bibel zur Hand und fang an zu beten und sag, Herr, es steht geschrieben. Halleluja, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und dann blätterst und dann siehst, bleibe fromm und halte dich recht. Herr, ich bleibe fromm und ich halte mich recht. Ich lasse mich nicht vom Ziel abbringen, denn solchen wird zuletzt wohlgehen. Halleluja, es steht geschrieben. Und dann gehst du wieder weiter, dann preist Gott und sagst, ich bin das Brot des Lebens. Herr, ich danke dir, dass ich von dir lebe. Du bist das Brot des Lebens. Halleluja. Und dann gehst du weiter, Offenbarung. Und dann, was sonst noch auch. Und hier Römer Kapitel 1, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Herr, du schaust nicht auf die und auf den und jenen und Zell und den anderen. Du siehst mich genauso, wie du die anderen auch siehst. Und dann preist du Gott, Halleluja, und dann geht's weiter und so weiter, was du dann immer liest. Und dann kannst mit den Worten Gottes sprechen. Er steht geschrieben. Und du siehst, Jesus hat den Teufel besiegt, indem er die Bibel zur Hand nahm. Du musst nicht die Bibel nur so schwenken. Nein, du musst sie laut vorlesen. Viele Gotteskinder, die sind dumm. Die denken, dass das Buch was macht. Das Buch macht nichts. Die Botschaft des Buches macht es. Die Botschaft. Denn es ist mit Gottes Wort nicht zu scherzen. Es findet dich doch zuletzt, steht da. Danke, Herr. Mit deinem Wort ist nicht zu scherzen. Dein Wort findet uns immer, steht hier bei Makkabäer. Ich habe sogar noch die Apokryphen hier drin. Halleluja. Weil meine Bibel dicker ist, wie vielleicht bei anderen. Andere lesen nur die Psalmen. Aber weißt du, schon die Psalmen reichen aus, wenn du die Psalmen liest. Ich mache dir Mut. Betet die Bibel. Die Bibel sollte deine Sprache werden. Die Bibel sollte dein Wort werden. Und zwar, Gott sagt, ich will meinen Wort in deinen Mund legen. Und Gott will nicht, dass du schnatterst, denn du betest Unsinn zusammen. Aber du solltest das beten, was in der Bibel drin steht. Einfach nur nachsprechen. Wir sind Wiederkäuer. Wir wiederholen Gottes Worte. Ich verrate euch nur ein Geheimnis, macht es. Also es hat mir unheimlich viel geholfen, als der Mann sagte, bete laut, lies die Bibel laut. Und dann habe ich zeitlang sogar gar nicht mehr gebetet, nur noch vorgelesen dem lieben Gott. Herr, so spricht dein Wort, so steht in deinem Wort. Herr, ist das wirklich wahr? Kann ich das persönlich für mich nehmen? Und ich dann kam die andere Stimme, ja, du kannst es ganz persönlich für dich nehmen. Es ist für dich, das Buch gilt für dich. Das ist deine Betriebsanleitung. Du funktionierst, wenn du nach dem Buch funktionierst. Und dann habe ich schon die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben gehabt. Das war die Medizin. Dein Wort ist Medizin für meine Seele. Aber der Teufel möchte dich von der Bibel wegnehmen. Die Bibel dir langweilig machen oder die ablenken von der Bibel. Wenn du nicht gut siehst, kaufst du eine große Schrift mit großen Buchstaben und so weiter. Und lass das Wort Gottes zu dir reden. Das sind die verborgenen Probleme, zu wenig Bibel. Nicht Bibel lesen, sondern mit der Bibel sprechen. Du sollst immer wieder sagen, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Als ich bei meiner Tante war und meine Tante, der Opa, hat ja gebetet, seine Kinder waren nicht gläubig. 9 Kinder hat er gehabt und keines dieser Kinder aus meiner Sippe waren Christen. Und dann habe ich die Tante besucht, die war die Letzte, die nicht gerettet war von den Kindern von diesem Opa. Und das Opa hat gepredigt, er und seine Frau waren die Einzigen, die gläubig waren. Und ich weiß von meiner Oma mit 80 Jahren durfte ich noch taufen, muss ich es vorstellen, das war in der Gnade. Meine eigene Oma, also eine seiner Töchter. Und die hat erzählt, der Opa wäre immer in die Wohnung gekommen, Mutti, es steht geschrieben, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Es steht geschrieben. Und dann habe ich das der Tante erzählt, Tante, weiß es noch, der Opa ist immer zu euch, also ihr Vater gekommen und hat immer gesagt, ich und mein Haus werdet gerettet. Dann sagte er, ich habe noch die Bibel. Und dann habe ich die Bibel vom Opa gesehen, da stand vorne rein, ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Und mit der kam er immer rein und hat immer gesagt, Mutti, es steht geschrieben, ich und mein Haus. Und dann habe ich gesagt, Tante, und jetzt bist du an der Reihe, du bist die Letzte. Du bist noch nicht gerettet. Ich kann dich nicht zwingen zur Rettung. Aber wie wär's? Und dann haben wir uns hingekniet in München in der Wohnung und dann hat sie ihr Leben dem Herrn Jesus gegeben. Weißt du, manchmal vergehen Jahrzehnte, aber Gottes Wort sagt, und in der Bibel heißt es, mein Wort kommt nicht leer zurück. So wie der Regen. Ich sage, es ist wichtig, entdecke die Kraft des Wortes Gottes. Aber ich will noch ganz schnell zu meinem Punkt kommen, zum Schluss. Aber das sind so diese Sachen, nicht mit fleischlichen Waffen kämpfen, sondern mit Waffen des Geistes. Das ist das Wort Gottes, 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 und so weiter. Weißt du, wir können viel uns vormachen. Wir können uns viel vorstellen, aber das Wort Gottes bringt uns auf die Spur. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, wie ein Hammer. Das Wort Gottes bewirkt das, was du nicht bewirkst und nicht bewirken kannst. Die Krise deines Lebens, die kannst du nur bewältigen, wenn du das Wort richtig zitierst. Und zwar laut. Der Teufel, die Geister müssen laut hören. Die Geister in deiner Wohnung müssen das Wort Gottes laut hören. Und wenn es nicht anders geht, eine Non-Stop-Lesung. Die Bibel fängt bei 1. Moses an und der Herr sprach, es werde Licht. Und ich sagte dir, in deiner Wohnung wird es plötzlich hell. Es werde Licht. Herr, lass bei mir Licht werden. Aber der Teufel versucht, dass du das Wort Gottes vergisst. Es wird kein anderes Zeichen geben, jetzt noch wie das Zeichen Jona. So, achte auf das Wort Gottes, gehorche dem Wort Gottes, der Stimme des Herrn, tu das, was da drin steht, lauf Gott nicht weg und lauf Gott nicht aus der Schule. Und du sagst, ja Herr, aber das tut mir so schwer, zu den Assyrern gehe ich nicht, Herr. Vielleicht schickst du jemand anders, aber Gott schickt dich. Geh zum Pharao, Moses. Du musst lernen, Gott zu gehorchen, nicht mit deinem Fleisch, nicht mit deinen Gefühlen. Noch etwas, wo der Satan versucht, uns zu unterdrücken oder Dummheiten reinzubringen, ist Gedankenlosigkeit, dass wir gedankenlos werden, gar nicht so groß denken, nach groß prüfen. Weißt du, Gott muss zu uns persönlich reden. Ich muss ganz schnell gehen, aber das ist mir so wichtig. Gott muss zu dir ganz persönlich reden, dann wird nicht fallen. Die Bibel ist zuerst mal Buchstabe. Der Buchstabe tötet, aber der Geist ist es, was dich lebendig macht. Der Buchstabe tötet, der Geist. Die Schlange hat sich zum Adam nicht getraut hinzukommen. Die hat um Adam einen großen Bogen gemacht, aber zu der Eva. Die Eva hat nicht dieses persönliche Zeugnis Gottes gehört. Du sollst von allen Bäumen essen und nur von diesen zwei Bäumen. Die Eva hat das nicht gehört. Gott hat zu Adam gesagt. Und deshalb, weil du selber nicht persönlich das Reden Gottes gehört hast, wirst du angefochten und versucht. Du musst das Reden Gottes, dieses Rema, persönlich hören. Das Wort Gottes persönlich, dann kann der Teufel bei dir nichts ausrichten. Und das ist das große Problem. Sie hören das Wort, ja, der Adam hat erzählt, ich sah von allen Bäumen essen, bloß von den zwei nicht. Ja, ja, das ist so. Gott weiß, warum er das euch verboten hat. Wenn die Eva die Gottesoffenbarung persönlich gehabt hätte in ihrem Leben, hätte sie nicht von dem Baum gegessen. Aber sie hat es so über um die Ecke vom Adam gehört. Deshalb, du sollst nicht von deinem Mann, von deiner Frau, von deinen Kindern das hören, sondern du musst selber deine eigene Gotteserfahrung machen. Das sind diese verborgenen Probleme bei Kindern Gottes. Die haben es gelesen, die wissen, es steht in der Bibel, das ist Wort Gottes. Aber das muss Wort Gottes in dir werden. Wort Gottes in deinem Mund. Und das ist so wichtig, du brauchst eine persönliche Erfahrung Gottes, so dass du sagen kannst, dass du zu Gott sagen, Gott, ich danke dir, du bist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott Moses. Die haben alle ihre eigene Gotteserfahrung gehabt. Und deshalb konnten sie auch widerstehen, deshalb konnten sie erfolgreich sein. Also du brauchst diese persönliche Gottesoffenbarung. Denn dann kann der Teufel nicht zu dir kommen und dir was vormachen. Okay, wir machen Schluss. Wir preisen Gott. Halleluja. Wir wollen Gottes Erfahrung in unserem Leben haben. Wir möchten Gott persönlich erleben. Wir haben genug gehört. Wir wissen so viel. Aber jetzt rede, Herr, zu mir ganz persönlich. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen reden möchtest, dass du jedem Einzelnen dieses Rema-Wort geben möchtest, dass jeder Einzelne weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Dass jeder Einzelne, der auch noch zweifelt, überzeugt wird wie Thomas, mein Herr und mein Gott. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir diese persönliche Gotteserfahrung machen dürfen. Und der Herr lade dich ein, du sollst deine persönliche Gotteserfahrung machen. Schwester, du sollst deine persönliche Gotteserfahrung machen. Du sollst deine persönliche Gotteserfahrung machen. Du sollst deine persönliche Gotteserfahrung machen. Jeder Einzelne, wo er steht, wir brauchen das in der Endzeit, sonst kommt der Antichrist und drückt uns so ein Siegel und sagt, jetzt hast du dieses Mahlzeichen. Wenn wir nicht unsere persönliche Gottesoffenbarung haben, sind wir nicht widerstandsfähig, wir sind nicht immun, wir haben nicht die Energie und nicht die Kraft, dem Teufel Nein zu sagen. Dann fallen wir schon beim dem kleinsten Windstoß und versagen. Aber wenn wir unsere eigene Gottesoffenbarung und Erfahrung haben, dann weiß ich, Gott hat zu mir geredet. Und Adam hätte nie genommen. Adam wäre auf die Diskussion zu Schlangen die eingegangen, aber die Eva. Deshalb, Herr, ich brauche meine persönliche Gottesoffenbarung. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich brauche meine persönliche Gottesoffenbarung. Oh Herr, begegne mir jetzt. Heiliger Geist, erfülle mich jetzt. Wort Gottes, komm du zu mir. Rede, Herr, zu mir. Rede Worte des Lebens zu mir. Ich bitte dich. und bete weiter jetzt und bitte Gott, dass der Herr zu dir redet, dass der Herr sich dir offenbart, dass der Herr dir begegnet, dass der Herr dich berührt. Du brauchst eine persönliche Gottesberührung wie Moses, wie die all die anderen Männer. Herr, begegne deinem Volk, begegne deinen Kindern heute Abend, wo sie auch immer sind, wo sie dein Wort hören. Herr, rüttle uns wach. Oh Gott, dass wir all das, was unterschwellig ist, rauskommt, dass wir die Dinge, wo wir zur Nebensache gemacht haben und uns beschäftigen mit diesen Nebensächlichkeiten, dass es zerschlagen wird, diese alte Leier, diese alten Lieder, und dass wir anfangen, ganz neu dich zu loben, zu preisen, dich zu dienen und dir zu folgen und dein Eigentum ganz neu sind. Herr, ich möchte vergessen, was da hinten ist und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, wo du bist, Herr. Oh, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Gott segne uns. Halleluja. Praise Gott. Und wir sagen Amen.